Okay, ich mache heute mal so ein bisschen was anderes. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, die tatsächlich sehr viel schon gemacht hat. Aber sie soll tatsächlich heute mich ein bisschen interviewen, denn was steht nächste Woche an? Die Buchmesse geht los, die Leipziger Buchmesse. Und um ganz ehrlich zu sein, war ich noch nicht fit genug, um eine Folge ganz allein zu machen. Deswegen habe ich mir Unterstützung geholt von Chris Rödel. Sie hat bisher schon 10 eigene Bücher veröffentlicht. Sie hat mehr als 10 Bücher im Ghostwriting geschrieben. Und sie ist auch Coach für Schreibprojekte fürs Schreiben. Übrigens ist sie auch eine Zeilenschlinger-Kollegin, nicht zu vergessen. Jetzt freue ich mich, dass sie hier ist, dass sie mich unterstützt, dass wir für dich da draußen, für euch da draußen eine schöne Folge zusammenbekommen. Denn es geht nicht nur darum, von wegen, welche Tipps haben wir für die Buchmesse, sondern ein anderer Ansatz, wie ich mal hoffe, aber dazu gleich. Deswegen, hallo Chris, schön, dass du da bist und mich unterstützt.
Hallo, ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Normalerweise sagt man ja, dass man nach der Messe krank wird. Ich war es jetzt 5 Wochen, naja gut, 3 Wochen, 2 Wochen davor waren es die Kinder. Ich bin jetzt mehr als 3 Wochen krank, deswegen jetzt alles kurz vor knapp. Ich hoffe, deswegen lasse ich das aus, wie es danach ist, denn auf einer Messe ist ja immer ganz viel los, man trifft viele Menschen. Du warst noch nie auf einer Buchmesse.
Richtig, ich war da noch nie, ich habe mich noch nie so großartig damit beschäftigt. Ich habe es immer tatsächlich mehr so auf Social Media gesehen, alle gehen auf die Messe und mein Gedanke immer nur, warum? Das sind viele Menschen. Ja, ich habe es jetzt auch durch den Zeilenschling ein bisschen mehr mitbekommen tatsächlich, weil wir waren ja vertreten auf der Buch Berlin und ich wurde ja auch schon angefragt, so, ah, komm doch mit auf die nächste. Und ich denke mir nur so, ich muss dazu sagen, ich bin auch Mama, ich bin alleinerziehend, das heißt, bei mir ist Zeit eh schon knapp. Gerade an den Wochenenden, selbst an den freien Wochenenden, muss ich auch sagen, oder an den kindfreien Wochenenden, frei sind sie ja nicht wirklich, da genieße ich tatsächlich dann auch mal, wenn ich sage, ich habe mal ja paar Stunden, wo ich wirklich mal machen kann, worauf ich Lust habe, ohne irgendwie gucken zu müssen, wo gerade das Kind ist, gerade auch abends, und dann ein komplettes Wochenende wegfahren, um dann in eine Messehalle zu kommen, in der es stickig ist, nach der ich dann wahrscheinlich krank sein werde, in der ganz viele Leute sind, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob ich die Hannah von einem was anderem überzeugen kann jetzt dann. Weil bis jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, warum will ich da noch mal hin und was bringt mir denn das überhaupt?
Ja, vielleicht würde ich jetzt vorschlagen, dass du mir zum Beispiel ein paar Fragen stellst und wollte aber erstmal noch mal trotzdem damit anfangen. Du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, aber warum war es dann trotzdem, dass du bisher gesagt hast, gar nicht? Ist es mehr so dieses, ich hätte keine Möglichkeit, dabei weiß ich ja, dass dein Kind auch nicht jeden Tag bei dir ist. Du hättest also Betreuungsmöglichkeiten theoretisch schon, oder sind es tatsächlich die Menschen?
Das ist die ganze Planung. Das stresst mich tatsächlich ein bisschen. Ich bin nicht so gern in Menschenmassen unterwegs, kann ich auch so dazu sagen. Es ist sehr laut und sehr unangenehm. Aber es hat halt auch viel damit zu tun, dass ich mir denke, warum auch vor allem? Weil es wirklich, ja, ich verstehe, das sind Leute, das sind Bücher, aber für mich ist halt Lesen auch mehr sowas, wo ich sage, ich mache das halt bei mir zu Hause. Ich habe dann meine Entspannungs, so zum Entspannen zu Hause in Ruhe. Und das ist halt dieses Messeverhalten passt da für mich so gar nicht. Ich bin auch so jetzt, muss ich zugeben, nicht ganz so viel draußen unterwegs. Das hat sich mit damals, wie Corona kam, ja nochmal deutlich reduziert gehabt. Und dann habe ich nie wieder richtig damit angefangen. Ich war schon auf Messen, die nicht in Richtung Bücher gingen. Zum Beispiel auf der Consumenta, aber die ist halt auch in Nürnberg und damit von mir aus leicht in einer Stunde zu erreichen. Das macht auch nochmal was aus. Ja, also ich hatte bis jetzt auch nie so richtig das Bedürfnis, wobei ich sagen muss, so die Zeilenschlinger-Crew in der Buch Berlin, das hat mich sehr gejuckt, aber das ging leider an dem einen Wochenende überhaupt nicht. Und jetzt, selbst jetzt gucke ich aktuell so, sollte ich es vielleicht wagen?
Und ich bin gerade über einen Nebensatz gestolpert, der bringt mich schon zu dem ersten großen Punkt, den ich ansprechen möchte. Du hast gesagt, von wegen, Lesen mache ich ja woanders oder zum Lesen gehe ich da ja nicht hin. Nun ist ja die Frage, als was oder als wer gehst du auf so eine Messe? Und da gibt es ja 4 Möglichkeiten, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber 4 grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder als Besucherin, Leserin, als Autorin, als Ausstellerin oder als Dienstleisterin. Übrigens auch männlich möglich, aber zumindest, das heißt, du müsstest halt vorher wissen, wer bin ich überhaupt auf dieser Messe? Welche grundsätzliche Aufgabe habe ich? Und wenn du halt einen bestimmten Auftrag hast, einen Hut, den du dir aufsetzen kannst, kannst du dich ja schon viel besser durch die Massen navigieren, weil du genau weißt, was ist dein Plan, was ist dein Ziel dieser Messe und wie kannst du das erreichen? Also wenn du zum Beispiel als Autorin unterwegs bist, gibt es vielleicht Verlage, die du abklappern möchtest? Ist es vielleicht das Vernetzen, das du zu AutorInnenverbänden gehst? Ist es vielleicht, dass du dir die Stände anguckst von anderen AutorInnen? Wie haben die das gemacht, wenn es zukünftig dein Ziel ist, als AusstellerIn dort zu sein? Das heißt, wenn du erstmal ein Ziel hast, wie gesagt, diesen Hut dir aufsetzen kannst, dass du vielleicht da schon diese Überforderung, diese Massen ein bisschen besser koordinieren kannst.
Es klingt tatsächlich auch sinnvoll.
manchmal sage ich sinnvolle Dinge.
Das fragst du öfter. Ja, es ist mir tatsächlich auch bewusst, dass ich natürlich wissen muss, warum gehe ich auf die Buchmesse. Es ist tatsächlich auch krass, weil ich mir das immer so gar nicht vorstellen kann, dass Leser dann eben auf so eine Buchmesse gehen. Ich weiß, es gibt ganz viele, aber ich denke immer so, warum tut ihr euch das an?
Also ich glaube, gerade LeserInnen gehen auf eine Messe, um ihre Idole kennenzulernen, um herauszufinden oder vielleicht sogar bestimmte Ausgaben zu bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Das merkt man ja daran, wie voll es immer gerade an den Besuchertagen ist. Gerade so am Sonnabend ist ja immer so der vollste Tag. Ich glaube, das ist unabhängig davon, von welcher Messe wir sprechen. War ja in Frankfurt beispielsweise letztes Jahr extrem, aber auch Leipzig hat sich letztes Jahr sehen lassen können an dem Sonnabend. Dort gibt es ja auch immer diese großen Autogrammmöglichkeiten. Und das ist das, da kann ich verstehen, warum man als LeserIn dorthin geht, wenn man halt dort die Möglichkeit hat, der Person nah zu sein. Aber es ist natürlich schon eine Ausnahmesituation gerade an diesen Tagen.
Ja, das stimmt. Also ich bin halt, wie gesagt, Menschenmassen.
Ja, ich kann es auch verstehen. Aber ich möchte noch eine zweite Sache mit reinbringen. Und zwar wenn wir jetzt wieder wissen, welchen Hut du dir aufsetzt, bist du nämlich schon wieder in den LeserInnen-Hut gegangen. Dabei glaube ich nicht, dass du als Leserin so auf diese Messe besuchen würdest, oder irre ich mich?
Nee. ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen auch in Zielgruppen-Dings gegangen. So von wegen, würde meine Zielgruppe dahin gehen. Wobei natürlich meine Zielgruppe noch viel größer ist, was der vorher noch schon gesagt, ich mache ja auch Schreibcoachings. Da sind natürlich die AutorInnen damit auch gemeint. Das wäre natürlich auch nochmal was. Deswegen überlege ich ja die ganze Zeit, soll ich nicht? Was spricht denn dafür?
Dafür spricht ja auch, dass es dort mehr gibt als die Stände, weil solche Messen, gerade die haben ein wahnsinnig großes Programm. Also es gibt nicht nur Lesungen, an denen man teilnehmen kann, sondern man kann sich halt auch weiterbilden. Man kann halt gucken, was sind denn so die Trends, die dort die Bücher so zeigen. Aber auch, worüber wird gesprochen, über welche Themen. Es gibt Podiumsdiskussionen, es gibt mehrere Bühnen, auf denen Dinge stattfinden. Ich bin übrigens am Donnerstag beim Self-Publisher-Verband spreche ich über Social Media bei einer Podiumsdiskussion. Tatsächlich auch die AutorInnen-Runde, wo ich eine Tischrunde habe, um über Podcasts zu sprechen und wir uns übrigens auch als Right Choice Club dort vorstellen. Also es gibt Möglichkeiten, also sich aus DienstleisterInnen-Sicht oder BeraterInnen-Sicht kann man halt gucken, dass man dort auf die Bühnen kommt oder als Autorin sich dort zuguckt, dort mitdiskutiert, sich vernetzen kann, weiterbilden kann. Selbst wenn man ohne Stand jetzt nicht unbedingt direkt Lesern anspricht.
Du hast gerade was Schönes gesagt, und zwar so hier mit Podium sprechen oder dann so auch auf der Bühne natürlich. Und mein erster Gedanke war, boah, dann bin ich nicht direkt in den Menschenmassen.
Ja. Außer du machst so eine Art, so ein Stage-Diving. Yay!
Ja, klar. Und die haben das jetzt alle gehört und weichen dann aus. Mir zu lieb.
Mein geheimer Plan ist leider damit fehlgeschlagen. Nein, also es ist einfach so, so eine Messe ist wie so eine Stadt. Du kannst halt wirklich gucken, dass du den größten Besuchermassen auch ausweichst, indem du zum Beispiel jetzt nicht zur Mittagspause direkt was essen gehst, aber zumindest, dass man halt guckt, dass man immer antizyklisch geht. Dass man halt das macht, was andere in dem Moment nicht machen. Das heißt, vielleicht gerade vormittags dann erst was essen geht. Die Autorinnenrunde, habe ich gesehen, ist schon ausverkauft, aber das ist eine wunderbare Möglichkeit, auch für nächstes Jahr. Am Sonnabend, wo die meisten Menschenmassen unterwegs sind, etwas für sich als Autorin zu tun, als Dienstleisterin zu tun, sich dort weiterzubilden, zu vernetzen in einem wirklich geschützten Rahmen und dort gleichzeitig noch versorgt zu werden. Das ist eigentlich, also ich war letztes Jahr schon dort tatsächlich als Teilnehmerin, also habe mich dort weiterbilden lassen und es war wahnsinnig eine coole Sache, wirklich eine Autorinnenkonferenz. Also es gibt so diese kleinen Geheimtipps, diese kleinen Stellschrauben, womit man halt seinen Messebesuch halt auch ein bisschen entzerren kann. Und dem man mal entweder sich was zu essen mitnimmt oder, wie gesagt, am besten gleich schon morgens großes Frühstück in der Mittagspause ausweicht, was die Essensstände angeht und dann nachmittags nochmal hingeht.
Ja, ich erinnere mich auch, also ich habe meinen Blick ging ja bis jetzt hauptsächlich durch Social Media und durch alles, was ich bis jetzt halt von unseren Zeilenschlingern mitbekommen habe, dass da auch was Snacks angeht, sehr häufig auch was zu finden ist an den Ständen. Dass ganz, ganz selten was Salziges da ist, habe ich auch das letzte Mal mitbekommen.
Ich hatte letztes Jahr angefangen, solche Datteldinger mir zu holen.
So diese Energiekugeln, meinst du?
Ja, genau, diese Energy Balls, glaube ich, heißen die.
Ja, genau.
Solche hatte ich dann mit und dann habe ich dann wirklich da mit Sandy Messier bei einer Lesung gesessen. Ich habe ihr die Dinge gegeben, sie hatte irgendwie auch was dabei und wir haben dann da quasi gesnackt und währenddessen eine Lesung uns angehört. Das war total cool, aber man merkt, sie war deutlich besser vorbereitet als ich. Sie hatte dann richtig die Brotdose dann aufgemacht. Aber also es gibt so diese Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann, um eben gerade, erstens ist es übrigens auch teuer, sich dort direkt was zu essen, dort zu kaufen, aber auch, um den so ein bisschen auszuweichen.
Ja, das ist essenstechnisch, muss man ja wahrscheinlich eher aufpassen. Wobei ich ja, wie gesagt, meine letzte Messe war auch eine Pferdemesse, das heißt da nochmal ganz anderes Ding. Aber man muss da wahrscheinlich auch aufpassen, je nachdem, was man isst, wobei das bestimmt auch schon besser geworden ist, wenn man jetzt mal, ich erinnere mich nämlich an diesen einen Kommentar bei uns damals auf Instagram, wo dann eine geschrieben hat, leider hattet ihr nichts Veganes, weil ich glaube, die, was waren das, Kekse?
Ja.
Genau, dass die nicht vegan waren. Und mein Gedanke damals war, und ich wollte euch noch fragen. Drum bin ich auch, wenn ich irgendwo hin muss, eben bei uns so ein bisschen gebrandmarkt, weil ich halt immer direkt so im Kopf habe, oh Gott, ich kann mir da nichts kaufen, ich muss immer aufpassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sowas mittlerweile bestimmt besser geworden ist auf solchen Messen, oder?
Ja, also es ist immer gut, wie gesagt, sich einen Snack dabei zu haben, den man zwischendurch mal essen kann, wenn doch die Schlange größer ist, wenn man gerade es nicht hinbekommt. Ich glaube, letztes Jahr bin ich irgendwie am ersten Messetag um 14 Uhr wieder wach geworden und hatte einen halben Gang in Halle 3 geschafft, wo die ganzen Autorinnenverbände sind, wo ich sehr viel ins Gespräch kam. Und dann war ich sehr froh, dass ich diese Energy Balls dabei hatte. Also das heißt, sowas ist sowieso immer gut dabei zu haben. Ich glaube, es wird auch tausendmal gesagt, dennoch gute Schuhe dabei zu haben, die mit denen man laufen kann. Und du bist ja mehr noch gerade so Richtung AusstellerInnenhut gegangen, welche Dinge man mitnimmt, aber auch aus BesucherInnensicht, wo kann man sich was holen? Ich glaube mittlerweile, dass viele AusstellerInnen irgendwas zu snacken haben, obwohl ich es in Berlin mehr gesehen habe als in Leipzig. Aber oftmals ist es eben auch was Süßes. Und dann hast du irgendwann eher so ein Sugar High, als dass du tatsächlich da ganz glücklich geworden bist. Deswegen hier vielleicht, wenn man wirklich Ausstellerin ist, auch was Salziges dabei haben. Wie zum Beispiel, ich glaube, da hattest du uns den Tipp gegeben, was wir beim nächsten Mal dabei haben werden, jetzt im September in Berlin, wo wir übrigens wieder als Zeilenschlinger-Podcast einen Stand haben werden, aber auch als Right Choice Club einen Stand haben werden. Brezel, weil die klein sind, weil die snackable sind und weil sie vegan tatsächlich sogar sind und salzig.
Meistens.
Wenn wir jetzt mal wieder Richtung Leipzig denken, ja. Ich glaube, dass man hier, gerade wenn du sagst, viele Menschen, was ich gemerkt habe, viele von denen schreiben ja. Den meisten davon, da sieht man das denen aber nicht an. Wenn sie nicht zufällig ein Schild irgendwie umhaben, weißt du halt nicht, wer ist es. Und ich glaube, aus der Sicht der Autoren in dem Moment haben wir das Gefühl, es ist so viel, mit wem soll ich denn sprechen? Und hier wäre auch eine Möglichkeit, gerade auch sich so ein bisschen durch die Massen navigieren, indem man selbst auffällt. Das klingt erstmal kontraproduktiv, aber sich sichtbar machen, Leute auf sich zukommen lassen, ist deutlich einfacher, als mit Leuten ins Gespräch gehen, wenn du noch nicht weißt, mit wem. Also gerade wenn man hier auch ein bisschen Bammel davor hat oder nicht genau weiß, wie es laufen soll, ist hier auffallen tatsächlich eine gute Möglichkeit.
Ja, also ich glaube tatsächlich, vom Erkennungswert her stecke ich ja grundsätzlich schon mal aufgrund der Haarfarbe so ein bisschen raus. Also für alle, die uns jetzt nur anhören und nicht auf YouTube sehen, ich habe rote Haare, zwar knallrot. aber ja, das verstehe ich natürlich, dass das immer ein bisschen hilfreicher sein kann, dass man ja gesehen wird und nicht selber gucken muss. Wenn man sich das traut, muss ich vielleicht noch dazu sagen, weil es gibt vielleicht auch die einfach wirklich nur sagen, ich möchte zu denen hingehen, wo ich hingehen möchte und ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Da sind wir aber wieder tatsächlich bei dem Ziel. Welches Ziel habe ich dort? Und wenn man als Autorin unterwegs ist, nur mal so, selbst mit roten Haaren ist es schwer, in Leipzig aufzufallen, gerade weil während
Rot ist da mittlerweile eine Standardfarbe.
Nein, auch weil eine Cosplay Cosplay-Messe oder Cosplay-Wettbewerb, jedenfalls Cosplay-Bereich dort auch ist. Das heißt, es sind viele Menschen, die wahnsinnig auffallen. Natürlich fallen sie auf und da sind wahnsinnig tolle Kostüme auch mit dabei. Aber dort als Autorin rauszustechen, da helfen nicht allein Haare. Was ich dort ein bisschen empfehlen würde, das habe ich übrigens bei Fanny Remus auch in Berlin gesehen. Erstens hatte sie ein wahnsinnig farbenfrohes Kleid. Sie hatte wahnsinnig farbenfrohe Haare. Aber sie hatte auch ein Namensschild, was elektronisch war und wo immer ihr Name durchgelaufen ist. Also das heißt, nochmal direkt einen Blick fangen. Und da werden wir nämlich auch bei dem seinen Namen haben. Vielleicht sein Instagram-Bild haben. Logo eventuell, falls man damit bekannt ist. Sein Cover irgendwo haben. So zeigen, in welchem Genre man schreibt. Also, und wenn man einen Rucksack hat, wo irgendwas draufgeschrieben ist, dass man hier genau zeigt, da ist eine Leseprobe, wenn du es möchtest, dass man es abscannen kann in dem Moment. Also wirklich gucken, da muss man doch nicht mal ins Gespräch kommen, wenn man hinten einen Rucksack hat, wo steht von wegen, zum Beispiel Yvonne Orego hat so einen tollen 0-Euro-Leseprobe bei sich auf der Seite. Geistersocken. Oder lies hier mehr dann über die Geistersocken, man könnte den Code scannen und hat dann direkt den Zugriff darauf. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, aufzufallen und nur die Haare machen es eben nicht.
Ja, das war nur jetzt als
ich weiß.
Ein kleines Beispiel genannt. Ja, aber mein Gedanke war auch direkt QR-Code. Je nachdem natürlich, wenn, ich wollte nämlich erst sagen, auf dem Rücken, aber auf dem T-Shirt, aber natürlich wäre ein Rucksack oder offene, lange Haare, dann bringt einen der QR-Code auf dem Rücken nämlich gar nicht.
Ja, das kann ich aus Erfahrung sagen, denn das war nicht die klügste Idee von mir, weil ich wirklich immer einen Rucksack habe, oftmals offene Haare habe. Und bin ja immer mit Buch mich, einem großen orangen Shirt unterwegs, wo Buch mich vorne steht, also Buch mich, ganz klein. Und auf dem Rücken habe ich einen QR-Code, auch mit meinem Instagram-Profil, aber das sieht man halt nicht. Und übrigens, weil man es individualisieren lassen hat, ich zahle für den Scheiß, dass ich diesen QR-Code da hinten drauf habe. Sobald ich mir dort neue T-Shirts kaufe, beende ich dieses blöde Abo für diese blöden QR-Codes, wo ich zwei habe, die ich individualisieren kann. Danke, Bitly, davon rate ich ab.
Okay, da gibt es definitiv auch Varianten, wo du nichts dafür zahlen musst.
Ich weiß, das wusste ich aber damals nicht.
Okay, in solchen Fällen immer Chris fragen. Alles, was Technik ist oder irgendwie jetzt, in so eine Richtung geht.
Jetzt habe ich den Mist aber auf dem Shirt. Und tatsächlich wird es jetzt schon mal sein, dass ich mir, weil ich war jetzt, ja, wie gesagt, lange krank. Das heißt also, gerade wenn das jetzt noch jemand hört und dachte, ich habe das noch nicht und ich möchte mir das noch fertig machen, gucken, dass es rechtzeitig ankommt. Ich habe es mir jetzt am Mittwoch, habe ich mir noch was bestellt, viel zu spät. Unter anderem neue Visitenkarten, wo ich dann eben auch diesen blöden individualisierten QR-Code schon mal ausgetauscht habe. Und übrigens auch auf mein Buchmarketing-Quiz hinweise, nicht mehr auf meinen Bookstagram-Guide. Habe ich zumindest schon mal eine Sache geschafft und als nächstes kommen die T-Shirts, dass ich nächstes Jahr nicht nochmal dieses Abo quasi zahle.
Kleiner Tipp vielleicht für alle, die jetzt sagen, boah, jetzt noch ein T-Shirt drucken lassen, ist ein bisschen schwierig. Gerade wenn es jetzt um einen QR-Code geht. Es gibt so Folien, die kann man sich kaufen, die kosten gar nicht viel, die kann man selber mit einem Daheimdrucker bedrucken und dann aufbügeln. Ich weiß, dass es das gibt, weil ich das schon irgendwo gesehen habe. Ich glaube sogar sowas wie beim Action oder so gibt es sowas auch. Das sind so Aufbügelfolien und ich meine, die kann man mit einem stinknormalen Drucker bedrucken. Das heißt, ihr macht euch euren QR-Code, macht es da drauf. Sieht dann vielleicht nicht super mega geil aus, aber ich glaube, wenn ihr da einen ganzen Tag unterwegs seid, sieht das T-Shirt danach sowieso nicht mehr mega krass geil aus.
Und wie wir gerade gesagt haben, vielleicht nicht unbedingt aufs T-Shirt, aber vielleicht auf einen Jutebeutel.
Ein schöner Jutebeutel. Vielleicht dann eher hierher oder so. Also es wäre wahrscheinlich eher sichtbarer als jetzt auf dem Rücken oder wenn jetzt hier die Haare drüber hängen. Weiß man ja immer nicht, wo sie gerade rumflackern. man könnte ja noch Tasche hat man ja normalerweise auch nicht. Die geht ja hier.
Man könnte ja aufs T-Shirt vorne den Spruch schreiben, guck auf meine Schulter, und dann hat man die auf den Schultern.
Ja, also das wäre jetzt gerade so meine spontane Idee gewesen. Theoretisch könntet ihr das auch einfach auf Papier ausdrucken, wenn es ganz Ding ist. Aber dann bitte nicht laminieren, weil sonst, glaube ich, würde es spiegeln. Ja, dann müsste man gucken. Dann
überhaupt auch bei, wenn man jetzt sich doch nochmal was schafft, weil es gibt zumindest Expressdrucken. Ich glaube, bei Wir machen Druck gibt es auch dann nochmal die Möglichkeit. Es kostet natürlich alles immer mehr, weil wenn man merkt, oh Gott, jetzt und ich möchte es jetzt so schnell wie möglich haben, so professionell wie möglich haben, kann man bei dem oder anderen Anbieter nochmal gucken, ob es eine Expresslieferung gibt, ob es irgendwie sowas wie eine Schnelligkeit gibt. Aber wie gesagt, immer darauf achten, was die Lieferzeiten angeht und dann gucken, dass es halt nicht glänzend ist, weil wenn man es dann im falschen Winkel hat, dann hat man einen Salat und niemand kann das scannen. Und wie ich übrigens vorhin gesagt habe, falls man doch nochmal sowas macht wie eine Visitenkarte. Visitenkarten werden an Ständen meistens genommen und tschüss. Das heißt, sie haben dort nicht den großen Mehrwert. Und dennoch finde ich es eine super Idee, eine Visitenkarte zu haben. Wenn man zum Beispiel ein Umhängeding hat, dass man hier ein Schild hat, wenn man jetzt kein Namensschild extra angehängt hat, sondern dass man sich das dort in diese Tasche packt. Ich weiß gar nicht, wie diese Messetaschen heißen.
Aber du meinst so einfach diese Umhängedinger, wo dieser Pass normalerweise drin ist,
ja, gell? Das siehst du viel offizieller aus, wenn du sowas hast. Oftmals hängen welche im Pressebereich. Ich weiß nicht, ob man sich das einfach mitnehmen kann oder ob man als Presse akkreditiert sein kann, sollte. Aber hingehen und fragen kann man gerade am Anfang, würde ich sagen. Und dann kann man da schön seine Visitenkarte reinmachen. Schön ist übrigens tatsächlich auf der Rückseite der Visitenkarte immer so eine Sache zu haben, wie ein Call to Action, wie ein, hier bekommst du was, hier kannst du direkt das scannen und dahin gehen, weil es dann die Möglichkeit, gerade wenn ein Geschenk hinten drauf ist, auch nochmal erhöht, dass es gemacht wird. Und diese Taschen mit einer Visitenkarte drin, sieht wahnsinnig offiziell aus und man guckt zumindest auch nochmal hin, oh, wer ist das? Muss ich die Person kennen oder ist das hier jemand, der offizieller ist? Das heißt, auch wieder die Möglichkeit ist, höher angesprochen zu werden.
Ich glaube auch, dass man diese Dinger wahrscheinlich für sehr wenig Geld auch mal bei Amazon oder so bestellen könnte. Nur jetzt für alle, die sich denken, ha, wäre schon cool. Ich weiß, dass ich tatsächlich von irgendeiner Messe, auf der ich mal beruflich unterwegs war, so ein Teil habe. Da hängt zwar irgendwo dann an dem Bändchen noch, ja, sowas. Ich habe sogar so mit richtiger Kordel. Also da ist dann nämlich nur ganz am Verschluss, sieht man dann, dass es von der Firma ist. Aber lange Haare sieht man es dann nicht.
Ich habe die noch von der Leipziger Messe letztes Jahr, so ein Ding, was schön, hier war so eine Tasche, wo man unten nochmal die Visitenkarte reinpacken konnte. Bei Frankfurt hatte ich dann hier das Ticket drin. Und auf der obwohl ich tatsächlich so ein Wallet-Ticket hatte, ich hätte gar nicht das so haben müssen. Aber man hat natürlich, ich meine, hier war ich also außerdem als Presse akkreditiert. Es ist natürlich viel offizieller, aber ich habe es meistens so rumgehalten. Unten war meine Visitenkarte und oben noch der QR-Code, womit man sich so ein Workbook für 0 Euro holen kann. Also dass man auch immer noch mal, selbst wenn man Visitenkarten nicht verteilt, halt die Möglichkeit hat, wie gesagt, offizieller zu wirken. Und als Autorin gehören wir zum offiziellen Teil. Man muss nicht als Presse akkreditiert sein, man muss auch nicht als Dienstleisterin unterwegs sein, was ich natürlich war. Für mich ist es immer mein ich helfe Autorinnen-Hut, den ich aufhabe. Aber auch als Autorin kannst du damit zeigen, ich gehöre dazu. Ich bin Teil professionellen Seite dieser Messe. Ich bin nicht, in großer Anführungszeichen, nur Besucherin.
Da hätte ich vielleicht sogar noch einen Tipp, den ich noch aus, aber aus der beruflichen Ecke noch hier habe, also das heißt beruflich, als ich noch nicht selbstständig war. Und zwar, es ist ja ganz oft so, man kriegt ja sehr, sehr viele Visitenkarten und oft kann man sich dann vielleicht nicht mehr erinnern. Und manchmal steht es auch nicht wirklich auf den Visitenkarten. Wenn man sich manchmal Visitenkarten anschaut, da steht ein Name und dann eine E-Mail-Adresse oder vielleicht noch die Website. Man denkt so, was machst du überhaupt? Gerade bei Autorinnen mit hier Namen, wie bei mir christineroedel.de oder johannahegermann.de, meine ich, war es bei dir? Oder johanna-hegermann.
johanna-hegermann.de oder hanna-buchmarketing.de.
Siehste, wusste ich es doch noch halbwegs. Und oft sitzt man dann da und denkt sich so, was hast du noch mal gemacht? Weil es vielleicht manchmal einfach nicht draufsteht. Und zwar ist der Trick, wenn man eine Visitenkarte hat, dass man sich quasi verschiedene Taschen macht für die Visitenkarten. Genau, bei dir sieht man es jetzt. Das heißt, wenn man sagt, die rechte hintere Hosentasche zum Beispiel für Sachen, wo ich sage, das sind Bücher, die ich, eine Autorin, die ich verfolgen möchte wegen der Bücher. Und dann vielleicht die linke hintere Hosentasche, wo ich sage, da kommen die rein, wo ich mir das Angebot anschauen will, weil die sich an mich wenden als Autorin. Und dann könnte man noch sogar so sagen, wenn ich vielleicht aus Höflichkeit eine Karte annehme, die mir jemand in die Hand drückt, die mich aber nicht interessiert. Und anstatt halt jetzt die in die Hand zu halten und dann irgendwie irgendwo hinzuschieben, kann man sagen, ich habe noch eine dritte, wo ich sage, die kann ich nachher wegtun. Also so geht der eigentliche Trick, dass man sagt, man hat die eine dafür und die andere dafür. Aber ich finde, gerade weil man diese, ja, weil man es hier nochmal so eine Aufteilung hat, kann man sich's nochmal, oder Blogger, wenn, könnte man noch extra machen.
Wenn man übrigens keine, nicht so viele Hosentaschen hat, wie ich habe nämlich keine. Ich laufe da tatsächlich mit so einem guten alten, es ist tatsächlich irgendwie von, weiß ich nicht, 2009, 2008, das ist noch aus meiner Festivalzeit, wie heißt das Ding dann nochmal, so eine Brusttasche? Gürteltasche?
Nein, nicht Bauch.
Brusttasche, so wird es in Berlin, glaube ich, getragen, so als Brusttasche.
Es ist ich glaube, heißt es nicht so Bauchtasche oder so? Wird
so
irgendwie
so geil getragen. Ich bin hip.
Entschuldigung. Aber man trägt es am Bauch oder Hüfttasche. Tasche oder so?
Ja, ich habe zwar so meinen Rucksack Hüftbeutel dabei. Ich habe zwar meinen Rucksack dabei, wo viele Sachen drin sind, aber dieses Wühlen ist auch nicht gut. Das heißt, ich habe bestimmte Dinge auch griffbereit. Selbst wenn es nicht in der Tasche ist, hier vorne, wo ich dann auch immer mehrere Visitenkarten habe, dass ich nicht wühlen muss, habe ich immer eine Gürteltasche dabei, wo ich eben diese Sachen einstecken kann, wo es verschiedene Taschen gibt, wo ich übrigens auch Geld dran habe und ein, mein Taschenstativ noch drin, was gleichzeitig ein Selfie-Stick ist und ein Taschenstativ, was mir natürlich hilft, auch ein bisschen Videos zu machen, Fotos zu machen, denn auch das, nimm Eindrücke mit für deinen Content, zeig auf Social Media, dass du bei der Messe bist, auch hier wird dir die Möglichkeit, dadurch andere aufmerksam zu machen, dass du da bist, ach, du bist auch in Leipzig, ich bin auch in Leipzig, lass doch mal treffen. Termine machen generell ist übrigens auch eine gute Idee, ich werde das Ganze übrigens auch hier nochmal einen Blogartikel dazu machen, mit den Tipps, wie man sich am besten eben vorbereitet, um sichtbar zu werden auf einer Messe. Aber generell finde ich, ist eine Gürteltasche eine wahnsinnig gute Idee.
Also das Messe-Must-Have.
Ja, mein Messe-Must-Have ist tatsächlich diese Gürteltasche, weil ich alles ganz schnell griffbereit habe. Es darf natürlich nichts so drin sein, was schnell sich abnutzt. Ich hatte ja diese Lesezeichen, die viel zu dünn waren, die gehen da drin beispielsweise total kaputt. Die biegen sich. Also man muss natürlich etwas haben, was ein bisschen stabiler ist. Mit den Visitenkarten geht es schon besser.
Wobei ich aber mir auch vorstellen kann, dass Lesezeichen, ich glaube, wenn man auf so eine Buchmesse geht, geht man wahrscheinlich mit so viel Lesezeichen rein wie raus, wie ein Autor reingegangen ist damit. Also einfach so ein Packen, könnte ich mir gut vorstellen.
Das ist ein guter Hinweis, um wieder zu zeigen oder zu sagen, was hat man denn als Giveaway? Also ich finde Giveaways gut, weil es gibt eine Möglichkeit, dadurch bei anderen in Erinnerung zu bleiben. Übrigens auch hier, wenn man Profilfoto nutzt, oder auch generell, selbst wenn man keins nutzt, bitte immer das Autorinnenfoto drauf. Es sind so viele Menschen, so viele Eindrücke. Manche können sich Namen besser merken, andere können sich Gesichter besser merken oder den Titel besser merken. Das heißt also, am besten sind alle drei Sachen auf jedem Giveaway mit drauf. Auf dem Lesezeichen mit Bild, auf einer Postkarte, irgendwo nochmal klein das Bild und auch auf, weiß ich nicht, ein Flyer. Also wenn das alles immer mit drauf ist, dann hast du zumindest hinterher nochmal mehr Verknüpfungspunkte, mehr Ansatzpunkte, damit du weißt, wer war denn das jetzt nochmal?
Ja, und da als Hinweis, ich bin ja, was Namen angeht, schon schrecklich und Gesichter auch. Also ich bin komplett verloren, wenn man mich anspricht. Ich kann euch vor 3 Minuten irgendwo gesehen haben, ich weiß es nicht mehr.
Genre, muss man drauf machen.
Nehmt die gleichen Farben auch, die ihr für euer ganzes Design auf Instagram und so nutzt. Weil oft Branding. Ist es nämlich so, dass man dann, wenn man das Gesicht hat und noch die Farbe dazu, dass es dann schon wieder was ganz anderes ist. Weil wir hatten es vorhin schon mal, rote Haare sind nichts mehr Besonderes. Wenn man dann guckt oft so, man sieht vielleicht das Bild und so, wer war denn das nochmal? Und ich nehme mich da nicht selber aus. Ich bin ja ganz, ganz schrecklich. Ich kann mir Namen null merken und dann manchmal noch gerade wegen Farben, also bunte Haare tatsächlich, bleiben mir dann auch noch eher im Gedächtnis. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt da 3 blonde Autorinnen, von denen ich vielleicht die Karte habe und ich denke mir so, es hat vielleicht sogar den Namen und denke mir so, wie fair. Bist du. Wenn jetzt aber die eine lila als Farbe hat, wie zum Beispiel die Hanna, oder jemand hat...
Ach so, ja, stimmt.
Ja, Hanna Arm ist doch lila. Siehst du, das kann ich mir nämlich merken.
Ich hatte gerade sehr klar meinen Hut auf und das war gerade noch nicht Hanna Arm.
Ja, das ist der Unterschied. Die Autorenmarke von Hanna ist lila.
Ja,
und dann stimmt. Hat jemand blau und der andere hat alles rot, nicht nur die Haare. Es ist für mich besser verknüpfbar und man hat euch leichter wieder im Blick.
Und da merkt man, dass Branding halt nicht nur online, sondern offline weitergetragen werden muss. Das heißt also eine durchgängige Kommunikation hat. Und auch gerne nochmal Bescheid sagen, was man denn an dem, also da werden wir wieder bei Social Media Bescheid sagen, was man an dem Tag trägt. Und einfach eine durchgängige Markenbotschaft senden.
Man könnte theoretisch sogar sagen, also je nachdem jetzt, wenn man natürlich auf seinen auf den Sachen immer, wie ich habe fast immer schwarz an, ich habe jetzt Glück, es ist mal dunkelblau, es ist kein Schwarz, kann ich mal sagen. Und jetzt würde ich da hingehen und würde was Gelbes tragen oder was Weißes. Würde man nicht unbedingt mit mir in Verbindung bringen wahrscheinlich. Was natürlich auch sein kann, ist, wenn man seine Markenfarben anhat, wie du zum Beispiel Orange, das wäre jetzt mein nächstes Ding gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer, sagen wir mal, jemand trägt grundsätzlich nur schwarz-gothic-mäßig und dann mit rosa und weiß, die Person geht dann dir vorbei und du wirst wahrscheinlich so denken, kenne ich die? Nee. Nur dieses Wiedererkennung, dass man da auch nochmal drauf achten kann. Wenn jetzt die Hanna ein oranges T-Shirt anhat, ist sie wahrscheinlich leichter zu erkennen, als wenn sie in schwarz rumrennt. Oder in lila, wenn sie als Autorin unterwegs ist. Ist sie undercover quasi.
Ich werde tatsächlich aber dieses Jahr rein noch als Beraterin unterwegs sein, auch wenn ich dieses Jahr ja veröffentlichen möchte. Weil das eben mein Haupthut ist, womit ich den ich halt aufsetze. Und ja, ich laufe hier ja nicht mit meinem Messeshirt rum. Und ich habe tatsächlich extra Messeshirts. Mehrzahl, Plural. Ich habe nicht jeden Tag das gleiche an. Das sieht nur so aus. Und laufe hier zu Hause halt immer schwarz rum. Selbst bei Videos habe ich dieses Messeshirt nicht an. Also da mache ich schon eine Trennung. Aber es ist halt meine Farbe, mit der ich unterwegs bin. Also es ist ja alles immer orange oder so, zumindest gelblich, weil man nicht alle Dinge kaufen kann in exakt dem Farbton, den man möchte.
Ja, tatsächlich. Jetzt muss ich die dritte Tasse nehmen. Ich komme mir langsam schon blöd vor. Ich habe hier auch blaue Tassen tatsächlich. Weil bei mir ja doch alles, sogar, oh Gott, das muss ich hochheben, sogar mein Mikro leuchtet blau.
Warum sieht man das nie? Du hast ein leuchtendes Mikro. Eigentlich brauchst du so einen Arm.
Ja, das kann sogar in verschiedenen Farben leuchten. Ja, ich habe extra auf blau gestellt, weil blau meine Farbe. Ja, es war eine Zeit lang immer im Bild, aber immer nur so halb, weil es ja vor mir steht und nicht hängt. Weil das hängende Ding, dann hängt da noch was. Und ich habe hier schon die Lampen und das würde mich wahnsinnig machen, wenn da jetzt das Mikro auch noch rumhängt. Ich muss dann immer gucken. Und vor allem, es würde dann bei mir zwangsweise vor irgendeinem der Bildschirme sein. Es geht gar nicht anders bei drei Bildschirmen.
Ich habe hier so einen schönen Schwenkarm. Das heißt also, wenn ich gerade arbeite, mache ich es einfach nach hinten und kann mir das hier hin und her schieben. Okay, wir lassen uns gar nicht ablenken. Jetzt gehen wir gerade schon wieder in den technischen Aufbau. Nochmal die Frage, hast du jetzt eigentlich schon so ein bisschen mehr Lust auf eine Messe bekommen oder ist für dich immer noch so, es ist alles so viel?
Es ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen klarer, mein Bild von der Messe, weil vorher ist es halt nur so, ja, das sind Leute, das sind Bücher und das sind Stände, wo dann Autorinnen stehen und dann hoffentlich ein Leser vorbeikommt. So ein bisschen klingt das nämlich, wenn man sich das mal so ansieht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand hingeht, also im Vergleich zu anderen Messen, da gehen Leute hin und dann kaufen die sehr viel. Und auf Autorinnenmessen glaube ich jetzt nicht, dass jemand da hingeht und dann mit so 50 Büchern rausgeht.
Doch. Oh doch, oh doch. Es gibt welche, die sind extra mit Rollkoffern unterwegs, damit sie wirklich viele Bücher, also doch, definitiv. Ich, gerade so am Sonntag sieht man die Rollkoffer-Gang da rumgehen, weil man sich sonst den Rücken kaputt macht. Gerade was übrigens fremdsprachige Bücher angeht, die sind nämlich sonntags auch meistens zu einem Messepreis zu haben oder werden zurückgelassen. Das heißt, da lohnt es sich mal gerade, wenn man englische Bücher da nochmal vorbeizugucken in solche Hallen.
Okay, ich habe ein komplett anderes Bild gerade bekommen.
Auch das, aber noch eine Sache, weil du bist ja dann doch ein Freund von Struktur, Plan, ob man es einhält oder nicht, aber dass man vorher, nämlich das wäre nämlich noch mein Tipp, wie man hier auch ein bisschen mehr das Ganze griffiger bekommt, indem man sich vorab einen Plan macht. Und zwar kann man den abhängig davon machen, zu welchen Ständen möchte ich unbedingt gehen, dass man sich halt da einen Überblick verschafft, welche Stände gibt es, welche Veranstaltungen gibt es, sind es Lesungen, die von Themen, die mich interessieren, sind es Lesungen von Autorinnen, die mich interessieren, entweder wegen dessen, was sie schreiben, aber auch wie sie lesen, wieder drüber nachdenken, welchen Hut setze ich auf, sind es Dinge, die mich weiterbilden, also auch hier Veranstaltungen, Diskussionen, wie gesagt, die Autorinnenrunde als Konferenz, dass man halt vorher genau guckt, aber auch, wen möchte ich treffen? Mit wem verabrede ich mich? Denn gerade beim ersten Mal, aber auch danach, ist es wirklich hilfreich zu gucken, sind hier Treffen von Communities, von Gruppen. Manchmal gibt es so ein BookTok-Treffen, Bookstagram-Treffen, wo man noch mal reingucken kann. Aber auch, dass man sich generell mit Autorinnen vorher verknüpft. Lasst uns das bitte gemeinsam machen. Denn ich meine, ich glaube, wir kennen alle dieses Party-Syndrom. Allein auf einer Party ist das unangenehmste Gefühl, was man kennt, bis man über den Abend irgendwann hofft, dass es ein bisschen wärmer wird. Aber wenn du wenigstens eine Person dabei hast, kann das Ganze richtig Spaß machen. Erst recht, wenn du über die anderen lässt.
Also, was gibst du denn hier für Teile?
Letzten Teil habe ich nicht gesagt, aber sich über die anderen austauscht. Nein, aber zumindest gemeinsam sind wir stark. Das heißt also, sich Treffen organisieren, Termine machen. Dann hast du halt auch diese Struktur und hast etwas, woran du dich festhalten kannst. Und das hat übrigens nichts damit eben zu tun, ob man extrovertiert oder introvertiert ist, sondern einfach nur darum, ob man organisiert ist und sich mal in den Hintern tritt oder nicht. Denn auch, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, man sollte sich nicht dahinter verstecken, dass man introvertiert ist. Denn Kraft kostet das für uns alle, solch eine Messe. Und man kann nur gucken, wie bekomme ich es hin? Und dass man sich danach übrigens auch hier die Zeit nimmt, zum Beispiel habe ich noch die Kraft, abends was zu unternehmen? Habe ich noch die Kraft, die Tage danach was zu unternehmen? Muss ich unbedingt das Wochenende dort sein oder ist es vielleicht für mich besser, wenn ich Donnerstag, Freitag hinfahre und am Wochenende zurück? Also es ist möglich, ob man introvertiert ist oder extrovertiert ist, eine Messe, das Beste aus einer Messe herauszuholen. Am besten, wenn man sich kennt und sich einschätzen kann.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, weil ich mir gerade gedacht habe, dass wir hier noch so ein bisschen nicht nur jetzt auf meine Situation eingehen, sondern angenommen, wir haben jetzt hier jemanden motiviert zu sagen, hey, ich möchte jetzt da meine, ich möchte da jetzt noch hin, aber ich habe ja keinen Stand, ich bin aber Autorin oder Autor und ich möchte jetzt gerne noch hin und was kann ich denn jetzt noch machen? Wie kann ich denn jetzt vielleicht da, wenn ich hingehe, noch irgendwie was machen, auch wenn ich keinen eigenen Stand habe? Was wäre denn da noch so dein Last-Minute-Tipp quasi?
Ehrlich gesagt würde ich sowieso die ersten Besuche immer davon abraten, Stand zu haben. Ohne zu wissen und Gefühl zu haben für die Messe, ist es ein fast rausgeschmissenes Geld. Weil erstmal muss ich wissen, wie wird das gemacht? Wie macht man einen Stand? Bevor ich die erste Messe, die ich besuche, gleich sage, ich bin mit dem Stand hier. Zweitens ist es ziemlich teuer. Gerade in Leipzig oder Frankfurt, obwohl Frankfurt noch extremer ist, was die Preise angeht. Das heißt also, wenn man einen Stand hat oder haben möchte, als Ausstellerin unterwegs sein möchte, würde ich immer gucken, dass ich erst bei einer kleinen Messe Dinge ausprobiere, recherchiere, wie machen das andere, um dann zu gucken, wie kann ich das in Ruhe planen und in meinen Plan packen, wann ich das Ganze mache. Ich weiß, ich werde die nächsten Jahre, das sage ich jetzt einfach mal ganz so selbstbewusst, keinen Stand auf der Leipziger haben oder auf der Frankfurter Buchmesse, weil man alleine zu Fuß viel mehr Dinge erleben kann, sich viel besser verknüpfen kann, flexibler ist und sich eben auch in seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Zum Beispiel Pullerpausen, wenn man sie braucht. Und nicht, wer passt jetzt auf meinem Stand auf? Und auch hier kommt auch darauf an, wie viele Bücher habe ich denn überhaupt zu verkaufen. Wenn ich nur ein Buch habe, bisher veröffentlicht habe, musste man genau rechnen und gucken, würde sich schon ein Stand für mich lohnen. In den meisten Fällen würde ich fast sagen, nein. Ich meine, wie gesagt, jede Situation ist ganz individuell und es kann auch sein, dass es funktioniert. Kann auch sein, dass es besser ist, wenn man dann sich mit jemandem zusammentut. Aber man sollte das rechtzeitig planen und jetzt ist es auch schon zu spät für Leipzig. Selbst für die Buch Berlin könnte schon einiges weg sein. Obwohl, das könnte noch vielleicht klappen. Wenn man also jetzt hinfährt, gibt es zwei Dinge, auf die man achten sollte. Außer wieder mal bequeme Schuhe und die Sachen, die wir vorhin schon gesagt haben. Wie weit wohnt man denn jetzt weg? Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, da unterzukommen? Manchmal gibt es jetzt noch Last-Minute-Zimmer, wenn man nicht in der Nähe wohnt, nicht fahren kann, sondern eben dort übernachten möchte. Manchmal gibt es Last-Minute-Zimmer, die sind manchmal sehr teuer. Man kann auch Glück haben, wenn Leute abspringen. Unter anderem, ich weiß nicht genau, heute Morgen kommt die Folge raus, wir haben Kontakt zu einer Person, die jetzt gerade abgesagt hat, das heißt, von einem Zimmer weiß ich, dass gerade frei geworden ist für einen okayen Preis.
Wenn also, aber okay auch, ist.
Ich weiß nicht genau, wenn man es direkt überträgt, ob man dann den gleichen Preis hat, das kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wie das läuft. Aber das heißt, wichtig ist zu gucken, wie ist mein Budget, wie kann ich das Ganze organisieren, kann ich noch last minute dahin fahren? Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man erstmal für sich auch klären muss.
Ja, das finde ich ganz gut. Vielleicht kannst du ungefähr sagen, was du denkst, was man so als Budget mitbringen muss, wenn man da ein Wochenende jetzt Messe ohne Stand, sage ich jetzt mal, verbringen will.
Also wie gesagt, ist jetzt sehr individuell, wann man das Zimmer gebucht hat, wie weit die Anreise ist, ob man mit Bahn oder Auto fährt. Auch das sind Preise, die man kalkulieren sollte. Verpflegung, ob man selber was mitbringt oder irgendwo in der Ferienwohnung ist, wo man was kochen kann oder ob man was kauft oder direkt dort was kauft. Auch das ist wieder abhängig davon. Und dann die reinen Übernachtungspreise. Ob man einen Anreisetag hat. Ob man einen Anreisetag und Abreisetag hat, wie ich jetzt zum Beispiel, oder ob man halt unterschiedlich ist, also wie viele Nächte man auch bleibt. Aber pro Nacht, wie gesagt, der Rest ist mir zu individuell, pro Nacht kann man da teilweise schon mit 200 Euro rechnen und das ist teilweise noch guter Preis. Es gibt andere und ich habe definitiv nicht 200 pro Nacht bezahlt. Ich glaube, für die gesamte Zeit zahle ich, glaube ich, 700 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Mit Frühstück, aber ich fahre am 20. hin und am 25. zurück. Also es ist tatsächlich okay. Es ist aber ein Urlaub. Es ist schon
ein Urlaub, den ich von der Steuer absetzen
kann. Ich wollte gerade sagen, ein Urlaub, den ich von der Steuer absetzen
kann. Es ist eine Geschäftsreise, das dürfen wir nicht vergessen. Das möchte ich an der Stelle. Wir dürfen natürlich jetzt keine offiziellen Sachen machen, wie ihr es abrechnen dürft, weil wir dürfen keine Steuerberatung machen. Aber wenn ihr euer Geld in irgendeiner Form mit Büchern oder in die Richtung irgendwie verdient, also ob ihr selber schreibt oder Dienstleister oder in dem Bereich seid oder
das kann man als Verlust anrechnen und als Verlust abrechnen. Wenn man Gewerbe hat, dann kann man ja auch sich die Mehrwertsteuer zurückholen für solche Ausgaben. Aber wie gesagt,
genau. Keine man kann es auf jeden Fall steuerlich geltend machen in irgendeiner Form. Wie genau, fragt bitte euren Steuerberater oder eure Steuerberaterin.
Übrigens auch, wenn man noch nicht sich selbstständig gemacht hat als freie Autorin, weil das als berufsvorbereitende Maßnahme, wenn es halt perspektivisch vor ist, irgendwie noch machen kann. Aber hier, wie gesagt, bitte jemanden fragen, der davon
mehr oder noch nicht veröffentlicht hat. Man kann ja sogar sagen, ich habe vielleicht schon, aber ich habe halt noch keine krassen Einnahmen. Weil wer weiß, vielleicht triffst du ja dort den perfekten Verlag und ihr kommt euch direkt ins richtige Gespräch. Es kann ja alles sein. Also.
Ja, und deswegen muss ich auch sagen, würde ich trotzdem, wenn man das Ganze, ich möchte da nicht arrogant klingen und sagen, mach das, du kannst das schon irgendwie, du schaffst das irgendwie. Wenn man das Ganze finanziell stemmen kann, ist es definitiv eine Möglichkeit, sehr, sehr bereichert daraus hervorzugehen. Weil die Verbindung, die man dort verknüpft, die Erlebnisse, die man hat, aber auch zu gucken, was funktioniert gerade in der Buchmesse und was nicht. Also mit offenen Augen an den Ständen vorbeizugehen, nicht nur wie sie aufgebaut sind, sondern auch welche Bücher dort gerade verkauft werden, welche Genres dort gerade im Gespräch sind, überhaupt was gerade im Gespräch ist. Man ist also ganz dicht am Herzen der Buchmesse dran, am Herzen der Buchbranche. Es wird übrigens auch der Self-Publisher-Buchpreis wird auch dort verliehen. Das heißt, man kann auch an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, muss ich auch sagen. Aber es passiert da sehr, sehr viel und sich zumindest damit auseinandersetzen, wer gewinnt, aus welchen Gründen gewinnt der. Überhaupt am Self-Publisher-Stand vorbeizugehen, ist sowieso immer eine gute Idee, meiner Meinung nach. Also letztes Jahr war es Halle 3, wo die ganzen Autoren in Netzwerken und Verbände waren, wo es die meisten Weiterbildungen gab. Ich weiß, ich werde mich da sehr viel aufhalten. Eine Sache, die man auch gemacht haben muss, ist beim BOD-Stand sich einen Kaffee zu holen. Den gibt es da gegen eine Spende und ist tatsächlich der leckerste Kaffee auf der ganzen Messe. Wenn sie das wieder haben, müsst sie eigentlich haben, weil es, wie gesagt, eigentlich so ein Ding ist. Also man kann sehr, sehr viel erleben, vor allem, wenn man es gut angeht. Und dafür muss man eben sichtbar werden, das heißt also auf die optische Art und Weise, strukturierte Art und Weise, aber auch inhaltlich, dass man vorbereitet ist. Man sagt nicht umsonst, halte deinen Pitch bereit. Weil wenn dich jemand fragt, was schreibst du denn? da treffen sich zwei. Also gerade hier bitte immer parat haben, worüber man denn oder schreibt, weil dieses Gespräch kommt.
Du sagst es so, als würdest du jemanden drohen.
Nein, ich möchte nur Leute eben erstens die Realität vor Augen führen, die Möglichkeiten vor Augen führen und vorbereiten. Also es ist keine Drohung, aber wenn ich jemanden sehe, frage ich, worüber schreibst du?
Ja, und ihr müsst immer bedenken, die Hanna hat meistens ein Mikro dabei, das heißt, die hält euch direkt das Mikro unter die Nase.
Tatsächlich.
Und wenn Anja Pitch nicht sitzt, dann hört man das im Podcast.
Tatsächlich wird das auch wieder einer meiner Hauptdinge sein. Also ich habe mir eben meinen Hut, weiß ich, welchen ich aufsetze, aber auch Hauptziele, die ich gesetzt habe. Und mindestens an einem Tag werde ich rumgehen und gucken, dass ich Interviews führe, damit ich eben beispielsweise hier auch mal live gehe, dass ich eine Folge habe für Freitag. Ich will es nicht versprechen. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme, weil mit dem Schneiden ist auf dem Zimmer auch was anderes als hier. Aber ich werde mit Mikro unterwegs sein, ich werde Stimmen sammeln, ich werde gucken, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme. Ich werde eben, wie gesagt, diesmal auch als Expertin bei einer Podiumsdiskussion teilnehmen, bei einer Tischrunde, bei der Konferenz teilnehmen, auf der Bühne stehen, über den Right Choice Club sprechen, auf der Autorinnenrunde. Und wir haben tatsächlich auch ein Treffen vom Right Choice Club. Das heißt also auch hier Beziehungen vertiefen. Und ich weiß, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und für mich ist es mal eine schöne Sache, auch hier rauszukommen, weil ich genieße es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und habe diese Situation hier nicht allzu oft.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ja vorher schon immer so ein bisschen so, sollte ich auf eine Messe gehen, sollte ich nicht. Ich muss sagen, so diese krasse Abneigung hast du mir tatsächlich so ein bisschen weggenommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist oder schlecht. Bleibt halt immer noch dieses, es ist halt weit zum Hinfahren. Und ich muss auch sagen, Leipzig ist mir jetzt auch sehr zu kurzfristig. Ich kann an dem Wochenende auch nicht.
Generell finde ich es toll, dass du drüber nachdenkst, weil ich bin immer der Meinung, man sollte Entscheidungen bewusst treffen und überlegt treffen, auch wenn ich selber sehr gerne impulsiv bin. Aber es muss ja nicht diese Messe sein, wenn man jetzt halt sagt, oh, ich würde jetzt so gerne und mein FOMO ist gerade gewachsen. Es muss ja nicht jetzt sein, aber einfach, dass man perspektivisch weiß, worauf lasse ich mich denn ein? Ist das was für mich? Wie bereite ich mich am besten vor? Und genau deswegen diese Buchbeast-Folge heute. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Ich finde es schön, wenn du drüber nachdenkst oder wenn ihr da draußen drüber nachdenkt. Ich freue mich, wenn ihr mich ansprecht. Ich bin mit einem großen orangen T-Shirt unterwegs, wo Buch mich draufsteht. Und komme sehr gerne mit Menschen ins Gespräch und frag dich, worüber schreibst du denn? Und dann bin ich gespannt, wie du vorbereitet bist. Keine Angst, es wird nicht getestet. Gib keine Noten. So, ich danke dir, dass du da warst und mir geholfen hast. Noch sehr spontan. Ich glaube, das ist die spontanste Folge ever, weil heute Donnerstag ist und beziehungsweise wir nehmen das einen Tag vorher auf. Deswegen danke dir, dass du mich und meine Stimme unterstützt hast.
Sehr gerne, auch wenn ich erst nicht mal 2 Stunden vor der Folge erfahren habe, dass ich oder gefragt worden bin.
Es ging ja gerade darum, du warst noch nicht vorbereitet, für wen ist das was. Deswegen passt das.
Genau. Ich hoffe, wir konnten euch helfen und ihr hattet Spaß.
Und bis dann würde ich sagen, wir sehen uns.